Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 28. November 2012. Heute mit folgenden Themen: Wenig Wille für Veränderungen in den Kakaoproduktionsländern. Schütten Berner Bauern sorgfältiger als St. Galler Bauern ihre Gülle verteilen? Und Doppelmandate sind keine Option, sagt die abtretende Berner Gemeinderätin Regula Rietz. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Palästina soll nach Auffassung des Bundesrates den Status Beobachterstaat in der UNO erhalten. Das heißt, die Rolle Palästinas in den Vereinten Nationen soll aufgewertet werden. Wie er heute Morgen mitgeteilt hat, will der Bundesrat damit Impulse geben, neue Impulse nämlich für Friedensverhandlungen zwischen Palästina und Israel. Die Schweiz unterstützt die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, das heißt, Palästina würde neben Israel zu einem komplett unabhängigen Staat. Entschieden wird an der UNO-Generalversammlung, falls Palästina dann zum Beobachterstaat würde, hätte es den gleichen Status wie die Schweiz, bevor sie vor 10 Jahren zum Vollmitglied wurde. Dieser Status verleiht mehr Mitspracherechte, gleichzeitig aber fordert er mehr Pflichten, namentlich bei der Einhaltung von Menschenrechten und beim Kampf gegen sogenannte Terroristen. Laut zahlreichen Medienberichten kam es gestern in Kairo zur größten Demonstration seit der Absetzung von Hosni Mubarak. 300.000 Menschen versammelten sich auf dem Tahrirplatz. Sie protestierten gegen den neuen Präsidenten Mohamed Mursi. Mohamed Mursi hatte sich vor wenigen Tagen mit einem Dekret mehr Macht verliehen. Kritische Stimmen befürchten, der Spitzenpolitiker der Moslembruderschaft wolle einen islamistischen Staat einführen. Eine Demonstration von Moslembrüdern, die gestern ebenfalls hätte stattfinden sollen, wurde allerdings abgeblasen. Zu groß war die Angst, dass es wieder zu massiver Gewalt käme. Zu Gewalt kam es trotzdem. Während kleinen Scharmützeln zwischen Jugendlichen und der Polizei kam offenbar ein 56-jähriger Mann ums Leben. Er sei an Tränengas erstickt. Zu den Demonstrationen gegen Präsident Mursi kam es zudem in zahlreichen anderen Städten in Ägypten. Im Moment tobt im Grossen Rat, also im Berner Kantonsparlament, die grosse Spardebatte. Gestern fielen erste Entscheidungen, wie der Kanton 110 Millionen Franken einsparen kann. Federn lassen müssen, wie befürchtet, die Schulen und die Universität. Der einzige Sparvorschlag im Bildungswesen, der die bürgerliche Mehrheit verhindert hat, sind die Sparmaßnahmen bei Schulbussen auf dem Land. Diese sollen weiter vom Staat finanziert werden. Am meisten beitragen zu den Sparmaßnahmen im Kanton müssen allerdings die Angestellten. Sie müssen auf Lohnerhöhungen verzichten. Nächsten Frühling soll es deshalb zu Grossdemonstrationen kommen. Auslöser für die grosse Sparübung war die Annahme des Gesetzes für massiv weniger Motorfahrzeugsteuern. Beim Straßenverkehr wird aber deshalb nicht wirklich mehr gespart. Die Planeten haben offenbar mehr Einfluss auf die Sonne als bisher angenommen. Das haben Forschende der EAWAG und der ETH Zürich sowie Forschende aus Spanien und Australien herausgefunden. Sie haben die Zyklen der Sonnenmagnetfelder untersucht. Die Konstellation der Planeten beeinflusst scheinbar erhöhte Sonnenaktivität. Die Forschenden hoffen, dass dank ihrer Erkenntnisse bald bessere Vorhersagen gemacht werden können. So sollen sogenannte Sonnensturmwarnsysteme gebaut werden können. Weil erhöhte Sonnenaktivität kann einen enormen Einfluss auf die Stromnetze sowie die Kommunikations- und Navigationssatelliten haben. Solare Eruptionen können diese sogar ganz lahmlegen. Vor gut 150 Jahren störte ein von Wissenschaftlern beobachteter massiver Sonnensturm das damals frisch aufgebaute Telegrafennetz in Europa und Nordamerika. Heute könnte ein ähnlicher Vorfall Schäden in Billionenhöhe verursachen. Noch zum Wetter, vorläufig ohne erhöhte Sonnenaktivität. Es bleibt bewölkt und regnerisch, das Thermometer zeigt höchstens 4 Grad. Morgen Donnerstag erwartet uns wiederum ein stark bewölkter Himmel und Regen. Die Temperaturen bewegen sich um die 0-Grad-Grenze, das heißt, der Regen kann zuweilen zu Schneeregen werden. Übermorgen Freitag verspricht trockenes Wetter, zwar bleibt es meist bewölkt, zwischendurch ist es aber auch möglich, dass sich mal die Sonne zeigt. Das Thermometer zeigt höchstens 1 Grad. Das Wochenende bleibt voraussichtlich trocken, mit viel Wolken und wenig Sonne.
95,6. Rabe Info.
In Abidjan in der Elfenbeinküste trafen sich Vertreter der Schokoladenindustrie und Regierungsvertreter der kakaoproduzierenden Länder zur World Cocoa Conference. Obwohl der größte Teil vom Kakao von Kleinbauern angebaut wird, sind diese am Kongress praktisch nicht vertreten. Organisationen wie die Erklärung von Bern haben versucht einzuspringen. Benedikt Bachmann berichtet.
Noch nie wurde so viel Schokolade gegessen wie heute. Und wie könnte es anders sein? Wir Schweizerinnen und Schweizer sind Weltmeister. Doch vor allem Schwellenländern heizen den Konsum weiter an. Und das bedeutet, dass immer mehr Kakao benötigt wird. Etwa 70-80% der weltweiten Kakaoproduktion stammt aus Westafrika, der Elfenbeinküste und Ghana. Und hier gibt es ein Problem. Statt einer steigenden Produktion wird in den nächsten Jahren eine sinkende Produktion erwartet. Oliver Klassen, Mediensprecher der Erklärung von Bern, erklärt weshalb.
Die nachrückenden Generationen wollen keine Kakaobauern mehr sein, weil sich das Leben der Kakaobauern einfach ärmlich und erbärmlich gestaltet zunehmend in diesen Ländern, weil sie keine Einkünfte haben, weil die Preise zu tief sind. Die Spirale dreht sich dann in die falsche Richtung und der industrielle Ansatz, der sind zwar durchaus teilen unsere Einschätzung, dass man den Sektor für die Landwirtschaft wieder attraktiver machen muss.
Und das ist auch das Hauptproblem, um welches sich Regierungen und Schokoladenindustrie Sorgen machen. Dabei geht es um viel Geld. Dazu Oliver Klassen.
Da sehen gewisse Kakaokonzerne ihr Geschäftsmodell gefährdet und da sehen gewisse Regierungen ihre Steuereinkünfte gefährdet.
Der Kakao wird in Afrika nicht auf Großplantagen produziert, sondern durch Kleinbauern.
Kakao im Gegensatz zu vielen anderen Agrarrohstoffen ist tatsächlich über allergrößte Strecken wird von Kleinbauern nach wie vor produziert. Das heißt also, es sind keine Monokulturen und es sind auch keine Großgrundbesitzer dahinter, auch keine Konzerne, was den Landbesitz angeht.
Doch wer vertritt denn an dieser Konferenz die Kleinbauern? Auf diese Frage antwortet Oliver Klassen von der Erklärung von Bern.
Die richtige Frage. Das ist auch die Frage, die wir gestellt haben, den Organisatoren gegenüber. Da war die allererste Antwort die, dass die ja mit den Regierungen quasi, die sie gewählt haben, ja mit vertreten seien. Das haben wir für einigermaßen eine überraschende Argumentation gehalten, um nicht zu sagen eine kaltschnäuzige oder zynische. Tatsächlich haben wir dafür gesorgt, dass die Kakaobauern eine Mindestrepräsentanz auf den Panels hatten, die dort stattgefunden haben, also aus den Podien und mitdiskutieren konnten überhaupt und sich Gehör verschaffen konnten. Der Skandal blieb aber bestehen, dass sie in den beratenden Gremien, die entschlussfähig waren, die dann eben auch diese Schlussdokumente formuliert und verabschiedet haben, keine Repräsentanz hatten. Wir sind da anwaltschaftlich ein bisschen eingesprungen.
Ein anderes wichtiges Thema, das diskutiert wird, ist die Kinderarbeit. Viele Familien sind derart mausarm, dass ihnen überhaupt nichts anderes übrig bleibt, als ihre Kinder in den Produktionsprozess einzuspannen. Will heißen, werden sich die Lebensumstände der Kleinbauern nicht bald massiv verbessern, ist auch die Bekämpfung von Kinderarbeit chancenlos. Allerdings gibt es hier einen großen Wandel, denn erlaubt wäre Kinderarbeit nicht mehr.
Es ist auch tatsächlich verboten, aber es ist noch vieles verboten in der Elfenbeinküste. Und diese Sensibilisierungskampagne, die wird angeführt und promoted von der First Lady des Landes, also von der Gattin von Präsident Ouattara und also von höchster Stelle gedeckt und promoted. Das sind alles elementare Fortschritte. Früher wurde das Phänomen geleugnet von der letzten Regierung. Also ist schon kein Vergleich mehr, aber eben die Wirkung lässt noch auf sich warten.
Beschlüsse wurden an dieser Konferenz nur halbherzige gefasst.
Es wurden zwei Papiere verabschiedet. Eine ist eine Deklaration von Abidjan, die über auf zwei Seiten diese Kernanalyse, wo das Problem eigentlich liegt im Moment und wer welchen Teil daran hat, an der Lösung. Dazu gibt es aber eine globale Agenda und die eigentlichen Aktionsplan werden sollte, wo man sich auch darauf hätte verpflichten sollen, gewisse Meilensteine zu definieren, einen gewissen Zeitplan zu definieren, um dem ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben, als es heute hat. Damit sind wir leider nicht durchgedrungen. Es ist beides eigentlich, sind es Papiere, die Intentionen, gute Absichten erklären. Die beiden Papiere sind also jetzt für uns Referenzpunkte, auf die wir sowohl die Firmen als auch die Regierungen behaften können, wichtig. Aber sie sind natürlich bei weitem noch nicht das, was wir brauchen für die Branche, nämlich einen konkreten Aktionsplan, wie wir die Lebensbedingungen der Kakaobäuerinnen und Bauern verbessern.
So Oliver Klaassen, Mediensprecher der Erklärung von Bern. Weitere Informationen finden Sie im Internet. Den Link dazu gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Pschütti ist in der Landwirtschaft ein wertvoller und wichtiger Dünger. Im Wasser, bei Wäldern und Hecken aber hat Pschütti nichts zu suchen. Denn viele Tieren und Pflanzen überleben die oft aggressive Pschütti nicht. Bei Fischsterben greifen die Behörden ein, fehlbaren Bauern droht eine saftige Buße. Doch wie sieht's bei weniger schlimmen Fällen aus? Halten sich die Bauern an die Regeln? Pro Natura St. Gallen Appenzell hat in der Ostschweiz nachgemessen. Die Ergebnisse und was das mit Bern zu tun hat, hören Sie im Beitrag von Benedikt Bachmann.
Die Ergebnisse sind eindeutig. Über die Hälfte der Bauern halten sich nicht an die Regeln. Mindestens 3 Meter müsste die Pufferzone betragen. Näher dürfen Bauern keine Gülle an Bäche, Hecken oder Wälder ausbringen. So will es das Gesetz. Eine Untersuchung von Pronatura St. Gallen Appenzell zeigt jetzt, dass sich über die Hälfte der Bauern in der Ostschweiz nicht an die 3 Meter Pufferzone hält. Diese hohe Zahl überrascht sogar Christian Meyenberger, den Geschäftsführer von Pronatura St. Gallen Appenzell.
Dass viele Verstöße stattfinden, das ist offensichtlich, wenn man durch die Landschaft fährt. Aber dass es gerade über 50% sind, das war doch etwas überraschend, ja.
Halten sich die Bauern nicht an die Regeln, hat das Auswirkungen für die Natur.
Wenn Sie Bäche sehen, die schaumen, dann kommt das eben vom Güllen der Bauern her, die zu nahe an die Bäche oder sogar in die Bäche hineingegüllt haben.
Woran liegt das? Gewässerschutz ist ja auch im Interesse der Bauern. Christian Meyenberger sieht vor allem ein Problem.
Wir sehen das Problem immer in der Gleichgültigkeit. Es ist ihnen einfach gleichgültig und wenn nicht kontrolliert wird, dann warum sollen sie dann aufpassen?
Kommt dazu, dass diese 3 Meter Mindestwerte sind. Größere Abstände wären besser. Nochmals Christian Meyenberger.
3 Meter ist schon das absolute Minimum. Eigentlich, wenn man von den Nährstoffen das ansieht und vom Pflanzenwachstum, dann wären 5 oder 10 Meter viel besser.
Kontrollen finden meist als Gesamtbetriebskontrollen und angemeldet statt. Somit werden Vergehen selten aufgedeckt. Wie steht es denn in Bern? Pronatura Bern-Präsident Hans-Ulrich Sterchi kennt viele schwarze Schafe. Zudem beobachtet er eine starke Zunahme von Vergiftungen in Gewässern in den letzten Jahren. Allerdings sei nicht überall die Landwirtschaft schuld daran. Dem widerspricht Christian Streun, Mediensprecher des Berner Bauernverbandes. Er kann sich nicht vorstellen, dass Berner Bauern ihre Gülle so verantwortungslos austragen, wie es die Untersuchungen in der Ostschweiz zutage brachten.
Es ist so, dass in den letzten Jahren, speziell auch bei uns, das Thema Gewässerschutz genauer hingeschaut wurde. Entsprechend sind unsere Bauern sensibilisiert zu diesem Thema und schon nur, um die Direktzahlung schlussendlich zu erhalten, um dort keine Restriktionen zu bekommen, ist es im eigenen Interesse, diese Abstände auch wirklich einzuhalten.
Eine Untersuchung gibt es nicht in Bern. Rabe Info wollte natürlich auch vom Kanton Bern wissen, wie er die St. Galler Ergebnisse einschätzt. Vom Amt für Landwirtschaft und Natur ans Amt für Bodenschutz und weiter ans Amt für Wasser und Abfall, das es sich aber ebenfalls nicht als zuständig erweist, geht es schlussendlich zum Inforama. Dort gibt es die Auskunft, dass sie sich die Ostschweizer Untersuchungsergebnisse nicht erklären können und es in Bern vermutlich viel besser wäre. Die Kontrollen sind zwar kantonal organisiert, doch gibt es auch in Bern nicht mehr Kontrollen als in St. Gallen. Und solange keine Fische sterben, schert es offenbar auch in Bern niemanden, ob sich die Bauern tatsächlich an die minimalen 3 Meter Pufferzonen halten.
Die Ergebnisse der Untersuchung in St. Gallen finden Sie auf der Website von Pro Natura St. Gallen. Den Link dazu gibt's auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Schon im Wahlkampf sagte Regula Rietz klipp und klar, wenn ich in den Nationalrat gewählt werde, trete ich als Berner Gemeinderätin zurück. Und diese Ankündigung hat sie nun wahrgemacht. Nach 8 Jahren als Berner Gemeinderätin, als Direktorin für Tiefbauverkehr und Stadtgrün, tritt sie nun zurück. In ihrer Amtszeit hat Rietz komplexe Geschäfte wie den Berner Bahnhofsplatz oder das Tram Bern West umgesetzt. Anderes bleibt ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin überlassen. Sie selber ist bereit für neue Aufgaben auf nationaler Ebene. Ich sprach am Wahlsonntag mit noch Gemeinderätin Regula Rietz vom Grünen Bündnis.
Regula Rietz, Sie wirken sehr entspannt. Nach 8 Jahren im Berner Gemeinderat kandidieren Sie nicht mehr. Wenn wir zurückblicken auf Ihre 8 Jahre, jetzt geht es noch einige Wochen, dann ist Schluss. Wie fühlen Sie sich?
Ich muss sagen, im Moment sehr wehmütig, weil ich habe jetzt all die Verabschiedungen von meinen Mitarbeitenden und es ist wirklich, ja, ist auch eine traurige Sache, weil wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet, mit großem Respekt. Ich war eine fordernde Chefin, haben sie mir gesagt, aber eine sehr faire und transparente und unterstützende. Und es ist für sie jetzt auch ein bisschen eine Unsicherheit, was kommt jetzt nach mir, wer kommt da? Und man fühlt sich schon ein bisschen so, als würde man gute Freunde verlassen. Und gleichzeitig genieße ich auch die Rückblicke auf diese 8 Jahre, in der ich doch sehe, dass wir sehr viel bewegt haben gemeinsam. Und das freut mich auch für Bern.
Sie sagen wehmütig, ich habe auch munkeln gehört, dass Sie die Tage zählen, bis es endlich fertig ist.
Ja, das ist die andere Seite. Ich habe natürlich jetzt schon andere Aufgaben übernommen. Ich bin im Nationalrat, ich bin noch Co-Präsidentin der Grünen und das sind 3 sehr anspruchsvolle Ämter, die ich nun zusammen und gleichzeitig ausübe. Und das ist schon nicht unbedingt eine sehr gute Sache. Also würde ich eigentlich nicht weiterempfehlen, so viele Aufgaben gleichzeitig umzusetzen, weil man ist doch überall in der Verantwortung, möchte es gut machen. Ich bin von Natur aus eigentlich eine Perfektionistin und kann das jetzt im Moment gar nicht so umsetzen und das ist für mich manchmal auch belastend und deshalb bin ich dann froh, wenn ich mich auf die 2 Sachen konzentrieren kann und auf die nationale Ebene, weil es einfach eine große Belastung ist.
Ihre Nachfolgerin ist ebenfalls Nationalrätin Franziska Teuscher, auch sie will dieses Amt jetzt übernehmen, hat sie auch 2 Sachen, ist das zu viel?
Auf die Dauer sicher, auf jeden Fall. Also ich werde dringend empfehlen, dass sie so schnell wie möglich aus dem Nationalrat aussteigen wird, weil im letzten Jahr, im 7. Jahr, kann man sich oder im 8. Jahr, das ich jetzt so hinter mir habe, kann man sich eigentlich gut auf 2 Dinge konzentrieren, wenn man sicher ist in der städtischen Politik. Also ich kenne die Dossiers, ich kenne die Mitarbeitenden, wir haben viele Lösungen jetzt errungen und ich weiß zum Teil wirklich in- und auswendig, über was wir hier diskutieren. Am Anfang war ich aber natürlich noch sehr unsicher und ich musste mich wahnsinnig in diese Geschäfte hineinknien und ich musste auch das Vertrauen der Mitarbeitenden gewinnen und dazu braucht man viel Zeit und das hat man nicht, wenn man von Anfang an in diese Doppelbelastung ist. Also auf die Dauer finde ich das keine gute Sache, vor allem nicht in einer Direktion, wie ich sie hatte, also Verkehr, Stadtgrün, große Bauprojekte, das bedeutet viele Diskussionen mit den Quartierkommissionen, mit der Bevölkerung. Da muss man präsent sein, das kann man nicht vom Schreibtisch aus machen.
In Ihren 2 Legislaturen wurden große Projekte umgesetzt, einerseits Tram Bern West. Es wurde immer wieder Kritik laut, dass nach 20 Jahren Rot-Grün immer noch zu wenig Velowege da sind, dass immer noch zu viel Verkehr gibt in der Innenstadt. Die Velobrücke, ein Projekt bleibt nach wie vor wahrscheinlich noch länger. Was haben Sie falsch gemacht?
Ich denke, wir haben sehr vieles richtig gemacht. Also wir haben die Veloparkplätze rund um den Bahnhof Bern stark ausgebaut, wir haben die Velostationen gebaut, wir haben sehr viele neue Velowege und auch zum Beispiel Öffnungen von Einbahnstraßen durchgesetzt. Aber wir haben ein paar grundsätzliche Probleme in der Stadt Bern, die man nicht so schnell auf die Seite wischen kann. Wir haben zu wenig Platz. Das hängt auch mit dem Aregraben zusammen. Wir haben zu wenig Brücken und ich würde die Velobrücke Breitenrhein Langgasse noch so gerne verwirklichen. Es ist aber ein Kantonsprojekt. Oder das ist eigentlich, war immer klar, dass der Kanton das übernehmen will. Jetzt ist er in Finanznot und hat es auf die lange Bank geschoben. Und wir haben jetzt abgemacht, ich und mein Stadtingenieur, dass wir von der Stadt her bereit wären, diese Brücke im Auftrag des Kantons zu verwirklichen. Also uns quasi ein bisschen Zeit frei zu schaufeln, um das auch noch anzupacken. Aber wir können das bis jetzt sicher nicht alleine finanzieren, weil auch die Stadt Bern in finanziellen Nöten ist.
Blicken wir noch kurz in die Zukunft. Auf was freuen Sie sich besonders, jetzt abgesehen von diesen zwei wichtigen Mandaten?
Ich freue mich darauf, dass ich jetzt dann wirklich auf der Bundesebene mal so richtig Tritt fassen kann. Also ich habe bisher das so nebenher noch gemacht. Also jetzt werde ich mich so richtig hineinknien können und die Dossiers von hinten nach vorne durchsuchen können nach wichtigen Ansatzpunkten für Verbesserungen. Ich freue mich auch darauf, jetzt auch die ganze Energiewende konkret umsetzen zu können. Ich will, dass die AKWs abgeschaltet werden, so rasch als möglich. Mühleberg am liebsten nächstes Jahr. Also ich freue mich schon darauf, jetzt die nationale Politik auch wirklich mitzugestalten. Aber ich freue mich auch darauf, ein bisschen mehr freie Zeit zu haben. Also ich habe die letzten Monate jetzt 80 Stunden die Woche gearbeitet und versuche trotzdem noch ein anständiger Mensch zu bleiben. Und dass ich jetzt ab und zu mal vielleicht an einem Morgen zu Hause vor dem Computer in Ruhe ein bisschen arbeiten kann oder mit meinen Eltern mich treffen kann, darauf freue ich mich. Das ist auch ein bisschen mehr Freiheit.
So die abtretende Berner Verkehrsdirektorin und Nationalrätin Regula Ritz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info vom 28. November. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen schönen Tag. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.